Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant.
Hallo und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe. Und ich hau zum Start der September-Podcast-Folge gleich noch eine Zahl raus. Mit seinen 31 Jahren ist mein heutiger Gast einer der Routiniers im Kader, sorgt in der Innenverteidigung für Stabilität, bevor der gebürtige Weststeirer in Graz gelandet ist, hat eine, möchte fast sagen, beachtliche Runde gedreht. Über die, wie auch über alles andere, werden wir in den kommenden knapp 30 Minuten sprechen. Herzlich willkommen und hi, Albert Walci.
Servus, freut mich, dass ich da bin.
Ja, sehr gerne, danke fürs Kommen. Albert, weil die Frage ja praktisch jedem Spieler von mir irgendwann einmal gestellt wird, erledigen wir es gleich zu Beginn. Wie heißt du eigentlich in der Kabine? Oder haben alle so viel Respekt und Angst vor dir, dass sie Herr Albert zu dir sagen?
Na, Angst hat, glaube ich, keiner. Für das bin ich zu nett. Ich glaube, für unsere Österreicher, Deutschen, glaube ich, geht sie Bertel aus. Die kriegen das hin. Der Rest nennt mich, ja, wie er will, mal Walci, mal weiß ich nicht, was einem einfällt, aber eher so eigentlich Bertel.
War das immer schon der Spitzname? Also warst du der kleine Bertel auch schon?
Ja, tatsächlich, ja. Das hat sich ja ganz früh sich mal etabliert, in meiner Kapfenbergzeit schon in der Schule. Von dem her habe ich den Namen eigentlich jetzt schon lang und in der Schweiz dann haben sie ihn gar nicht gekannt, deswegen war er mal weg für ein paar Jahre, aber jetzt ist er wieder. Jetzt ist wieder da.
Gut, Bertel, dann lass uns deinen Weg einmal bis zu Sturm chronologisch durchgehen. Wie ist es dazu gekommen, dass du von der Maria Lankowitzer Jugend in der Akademie von Kapfenberg gelandet bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war einfach, ja, so wie jeder andere Steirer Bub, einfach mal in Lankowitz im Dorfclub angefangen mit Fußball. Hat mir einfach brutal Spaß gemacht und bin dann einfach irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich mich mal für Akademien bewerbe. War dann natürlich naheliegend, dass es die erste Sturm Graz wird. Habe ich damals probiert. Ist bis zur dritten Sichtung gut gegangen. Dann bin ich noch gestrichen worden.
Dann hat Sturm einen Fehler gemacht, sozusagen.
Ja, kann man so sagen. Und habe mich dann ganz schnell noch für die Akademie in Kapfenberg beworben gehabt. Es war damals im Februar, das weiß ich noch ganz gut. Und habe dann das Glück gehabt, dass wir nach der ersten Sichtung bereits die Zusage eben gegeben haben. Und dann ist das so zustande gekommen, dass ich dann dort, so gesehen, den ganzen Akademieablauf mit Fußball und Schule, mit der Matura dort machen habe dürfen. Und habe dann eigentlich einen Großteil meiner Jugend dann dort verbracht, ja.
In Kapfenberg ist es für dich dann bis in die Kampfmannschaft weitergegangen. Mit 20 dann, kann man sagen, drei Wechsel in drei Jahren. Zuerst nach Lafnitz, dann nach Horn, dann zu Wacker Innsbruck, wo du dann immer Zweitligameister geworden bist. Ja, und dann hat RB Salzburg angeklopft und du hast sozusagen, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Tür geöffnet. 3,5 Jahre, die im Nachhinein wie wichtig waren?
Ja, ich glaube, ich würde schon die Jahre davor eben mitnehmen, wie du richtig angesprochen hast. Ich glaube, dass mein Wechsel zu Lafnitz damals ganz ein wichtiger Schritt war, einfach auch aufgrund der Perspektive, die damals einfach zu dem Zeitpunkt in Kapfenberg halt nicht vorhanden war. Und mir das einfach wichtig war, dass ich regelmäßig am Platz stehen kann. Und mich damals auch dann bewusst eigentlich für einen Schritt zurück entschieden in die Regionalliga, weil ich dort einfach das Vertrauen gekriegt habe, um am Platz stehen zu können. Also ich glaube, in meiner Entwicklung mir sehr, sehr viel geholfen. Auch dann die nächste Station in Horn mit erstes Jahr in der zweiten Liga, was dann eigentlich als Team nicht so gut gelaufen ist, weil es ja wieder mit einem direkten Abstieg verbunden war. Aber für mich persönlich habe ich sehr, sehr viele Minuten sammeln können, viele Spiele machen dürfen und dann eben ein Jahr später das Jahr in Tirol mit einem eigentlich einem Meistertitel dann drauf in der zweiten Liga. Was dann eben zum Wechsel zu Red Bull geführt hat, wo ich dann jetzt im Nachhinein schon sagen kann, dass es, sicher die prägendste Zeit in meiner Karriere war, einfach weil alles dabei war, von absoluten Höhen bis hin zur Nationalteam-Einberufung das erste Mal und bis dann auch wirklich zu ganz, ganz schwierigen Phasen, schwierigen Verletzungen eben, wo ich ganz, ganz, wirklich lang ausgefallen bin.
Achillessehne.
Genau, mit der Achillessehne und hat mich dort sicher, nicht nur Fußball, sondern auch menschlich geformt, sage ich mal, und habe da sehr, sehr viel auch mitnehmen können aus der Zeit. wo ich jetzt sage, dass ich schon sehr, sehr froh auch und dankbar bin für jede Erfahrung, auch für die schlechte Erfahrung, weil das ist oft, was man da in dem Moment gar nicht so wahrnimmt. Da ist man dann oft mal, ja schon sage ich, in einem kleinen Loch, weil man dann natürlich nicht viel Positives in so einer Situation erkennen kann, wenn das dann direkt passiert. Aber im Nachhinein, glaube ich, bin ich trotzdem der Meinung, dass auch das mir gut getan hat und mir Sachen mitgegeben hat für mein Leben, wo ich davon noch profitieren kann. Und deswegen ja, bin ich eigentlich so ein Mensch, der trotzdem immer jede Erfahrung im Nachhinein nochmal dann versucht, auch neutral nochmal zu sehen und immer versucht, dann ja, das Positive auch mitzunehmen aus allem.
Ich glaube, definitiv positiv war in Salzburg. Du hast, glaube ich, wenn ich richtig nachgeschaut habe, auf 2 Champions League Einsätze gebracht. Mhm. Das Debüt war beim 4:1-Sieg bei Genk in Minute 89, wie es du damals für Minamino gebracht. Kurz nachdem der ebenfalls eingewechselte Erling Haaland, ist offensichtlich auch irgendwie bekannt in Europa oder vielleicht sogar weltweit, zum Endstand getroffen hat. Dominik Soboschlei war ebenfalls Einwechselspieler. Alles Namen, die man natürlich heute niemandem mehr erklären muss. War das dir damals eigentlich auch schon klar, mit welchen Kapazundern du da zur selben Zeit im Kader warst?
Nein, ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Was schon auffällig war, war einfach die Mentalität auch von den Spielern für das junge Alter. Da waren sie schon verhältnismäßig jetzt im Vergleich zu anderen schon einige Schritte voraus. Das kann man jetzt auf viele Bereiche mitnehmen. Erstens einmal haben sie da sehr, sehr großes Selbstvertrauen alle mitgebracht. Was dann immer so die Gefahr ist, dass es dann, finde ich, oft in dem Alter dann zur Überheblichkeit neigen kann. Aber die trotzdem immer wieder auch geliefert haben. Und wenn ich jetzt im Nachhinein meine Zeit da hernehme, dann ist das schon irgendwie beeindruckend gewesen, wie viele sie dann auch wirklich durchgesetzt haben und teilweise echt jetzt in Top 5 Ligen wichtige Rollen bei den Vereinen spielen. Und wenn man dann trotzdem die Jahre jetzt dann noch hernimmt, die letzten, dann merkt man, dass das halt auch nicht selbstverständlich ist und das schon, glaube ich, auch eine spezielle Zeit auch dort war, was schon cool ist, jetzt auch zu beobachten, was sie alle ja, draus gemacht haben, seinen Talent.
Ich weiß, es geht heute natürlich primär um dich, aber wenn schon die Gelegenheit da ist, gibt es die eine oder andere Haaland-Anekdote, die du heute noch immer gern bei der Freundesrunde oder, keine Ahnung, bei der Familienfeier raushaust?
War nicht wirklich. Ich glaube, was viele vielleicht nicht glauben, ist, er war eigentlich ja, ein ganz lieber, sympathischer Bub, sag ich mal, aus Norwegen, der einfach ein bisschen verrückt war, sich hohe Ziele gesteckt hat, die immer belächelt worden sind, oder vielleicht eher mal ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden sind, aber er hat sich das so in seinen Kopf gesetzt und hat so dran geglaubt und da gibt es wahrscheinlich viele Geschichten, die ich da jetzt erzählen könnte. Ich glaube einfach, das Spannende ist, dass man halt einfach sieht, was möglich ist mit der richtigen Einstellung und ich glaube, viele junge Spieler können sich da auch ein Beispiel nehmen, weil oft sieht man jetzt nur das Endprodukt, oder wie er da jetzt da steht und wie der andere da steht und was der alles gewinnt. Aber wie der dann schon in dem jungen Alter schon, auf was der, sage ich mal, als Wert gelegt hat, ist jetzt auch nicht, sage ich mal, normal für so einen jungen Spieler. Da hat man noch vielleicht andere Interessen in dem Alter. Deswegen grundsätzlich einfach, ja, ein sehr lustiger, verplanter Typ gewesen und sehr sympathisch eigentlich.
Keine Ahnung, ob ihr im Bus oder wie auch immer Karten gespielt habt, aber da dabei war. Also war
nein, war er war ein Kartenspiel, er war sehr eigen. Er hat eigentlich hauptsächlich 24 Stunden Fußball geschaut, hat seine ganzen Monitore mit orangener Folie abpickt, weil es ihm für seinen Schlaf geholfen hat. Hat die Brille permanent tragen, die jetzt jeder tragt. Hat sie ins Eisbecken gelegt nach jedem Spiel und hat seine Highlights angeschaut, was er besser machen kann. Also mehr so Sachen.
Zurück zu dir und in dem Fall mit einem Fun-Fact zurück, weil der zweite Champions-League-Einsatz 2:2 gegen Lok Moskau war. Sagen wir es doch, wie es ist, du bist in der Königsklasse umgeschlagen. So, coole Statistik, oder?
Ja, tatsächlich. Ja, wenn ich am Platz gestanden bin, hat es immer noch für einen Punkt gereicht. Nein, das ist auch so ein Thema, habe ich oft auch darüber nachgedacht. Wäre vielleicht auch mehr möglich gewesen. Gleichzeitig fällt mir dann auch immer wieder mal ein, woher ich eigentlich komme und wie das alles begonnen hat. Von dem her, ja, glaube ich, kann man erst später, wahrscheinlich noch nach Ende der Karriere, mal vielleicht nochmal ein bisschen anders drauf schauen, weil Fußball ist wirklich so schnelllebig. Wenn ich ehrlich bin, dem Moment, okay, habe ich mich wahrscheinlich nicht einmal damit beschäftigt, vielleicht sicher in der Situation denken, boah, cool, ich habe jetzt Champions League gespielt. Aber dann spielen wir, weiß ich nicht, 4 Tage später, kann ich mich erinnern, oder 3 Tage später in der Südstadt und verlieren 1-0. Und dann ist das schon wieder wurscht, weil einfach ja, dann die Niederlage wieder überwiegt. Und deswegen geht es wirklich so schnell und muss selber immer wieder mal mehr Zeit nehmen, was ich jetzt mittlerweile auch besser schaffe, weil ich einfach auch mal auch stolz auf manche Sachen bin und auch mir mal selber vielleicht mal auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, okay, ist doch nicht so schlecht, was ich bis jetzt schon mal gemacht habe.
Gar nicht. Von Salzburg bist du damals, ich möchte sagen, noch einmal verfahren auf dem Weg nach Graz. Mhm. Nächste Station war St. Gallen mit der Schweizer Kicker-Legende Alain Sutter als Sportchef. Wieder waren es 3,5 Jahre, im Nachhinein trotzdem ein bisschen zu kurz, weil St. Gallen im Frühjahr, also nach deinem Wechsel zu Sturm, noch den Cup-Titel geholt hat.
Ja, das stimmt. Die haben sie auch noch geholt, weil ich davor in 2 Runden 2 Elfmeter getroffen habe. Kann man auch so sehen. War für mich ja damals gar nicht so Thema, weil grundsätzlich zu der Zeit sich einfach auch ein bisschen was dort auch verändert gehabt hat, auch was meine Position, was meine Person eben betrifft. Und deswegen war ja auch das Interesse von Sturm ja wirklich last minute, wo das dann zustande gekommen ist. Und ich weiß noch genau, bin glaube ich 20.30 Uhr noch auf der Couch geguckt, habe noch Netflix geschaut mit meiner Freundin irgendwas. Und dann ruft mich der Fabio an. Und von dem her habe ich dann wirklich vielleicht, weiß ich nicht, 1,5 Stunden Zeit gehabt zum Entscheiden. Ist mir ehrlich gesagt sehr, sehr einfach gefallen und habe einfach gehofft, dass das dann sich zeitlich noch ausgeht, weil am nächsten Tag eben um 16 Uhr das Transferfenster ja eigentlich schon wieder zu war. Und bin absolut froh, dass das dann so gut funktioniert hat und dass ich jetzt wieder daheim bin.
Noch dazu, du hast 3 Cup-Einsätze ja gehabt, hast du selbst gesagt, ja, wirst auf Transfermarkt.de ja noch dazu als Schweizer Cupsieger geführt. Hast du deine Medaille da eigentlich, keine Ahnung, danach sogar zugeschickt gekriegt?
Nein, ich hab's mir selber geholt, weil wir ja früher fertig waren. Habe ich mir die Mühe gemacht, weil ich dann bei der Freundin in Tirol war. Dann war die Strecke nicht mehr so weit nach Bern und haben wir das Cupfinale auch vor Ort angeschaut und hab's mir dann dort noch vom Spiel auch geholt.
Du hast dir einen Geburtstag auf SKSturm.at gewünscht, dass du vor allem gesund bleibst, ist natürlich die Voraussetzung sowieso für alles, aber das hast du im März 2021, und da möchte ich jetzt nochmal auf diese Verletzung halt eingehen, auch anders erlebt, also so ein Achillessehnenriss, der einen ausnockt, also die Zeit, die wir uns immer nur sehr schwer vorstellen können, von dem, wo du mir völlig ausgenockt bist, weil du nichts machen kannst, hin über diese Reha. Ich weiß nicht, im Rückspiegel, man sagt immer, irgendwie im Nachhinein ist alles wichtig gewesen und man hat da irgendwie, ist stärker irgendwie rausgekommen. Aber in deinem Rückspiegel siehst du die Zeit wie?
Boah, ganz schwer. Das, so ehrlich muss man schon sein. Erstens mal passiert das natürlich auch in einem Moment, wo du als Spieler ganz andere Sachen denkst. Deine Karriere war, also meine Karriere zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, es muss jetzt gewesen sein, 2021, war ich 26, kurz vor meinem 26. Geburtstag, ist das passiert, und in dem Moment ist es halt einfach, vor allem auch, wenn man sich dann denkt, was das für eine Art von Verletzung ist, wo natürlich auch damals zu der Zeit mir Leute dort vor Ort auch nicht richtig sagen können, ja, wie entwickelt sich sowas. Sie haben dort auch so ähnliche Verletzungen noch gar nicht gehabt. Und logisch macht man sich dann Gedanken, okay, wie endet das Ganze oder wie kommt man da raus? Und dadurch, dass ich auch noch einen Rückschlag gehabt habe in der Reha, was nochmal zu einer zweiten OP gekommen ist, war dann schon wirklich, ja, mental schon schöner Bruch, muss ich sagen, weil ich dann da stehe und da denkst, okay, wird das überhaupt noch was? Kann ich so überhaupt noch im Profibereich spielen? Wie erholt sich das Ganze? Wie kann ich mich bewegen danach? Stehe ich jeden Tag auf und habe Schmerzen? Brauche ich irgendwas? Macht das überhaupt noch Sinn dann? Das sind alles schon Fragen, die da durch den Kopf gehen. Und man muss halt auch sagen, der Alltag verändert sich halt einfach brutal. Ja. Davor ist, ja, sage ich mal, alles lustig. Du bist voll im Mannschaftstraining und im täglichen Ablauf, wo du halt ja, trainierst, dich gut fühlst, sage ich mal, Spiele gewinnst, Erfolg hast, macht halt einfach Spaß. Und dann danach ist halt ganz anders. Reha-Alltag, kannst du mal die ersten Wochen gar nichts machen. Hast da gefühlt, ja, auch keine Energie am Anfang, weil es halt auch ein bisschen, ja, durch die zweite OP war halt schon so ein Rückschlag auch mental, weil nach der ersten Verletzung war ich eigentlich übertrieben positiv, weil ich mir gedacht habe, ja, schauen wir mal, was so der Schnitt ist von einer Achillessehnenreha und den versuche ich halt zu brechen. So, der Klassiker, sag ich mal. Da willst du dann irgendwie was schaffen, was vielleicht weniger schaffen, aber dann nach 10, 11 Wochen dann so einen Rückschlag haben, was du vielleicht davor denkst, ja, eigentlich schaut es nicht so schlecht aus, wirft das Ganze halt dann nochmal, ja, wirft die halt schon aus der Bahn, muss man schon sagen.
Da ist dann auch wichtig, man spricht immer von diesem Umfeld, also nicht nur sportlich im Verein, sondern halt einfach auch privat, dass du da irgendwie, um es salopp zu formulieren, bei Laune halt, weil natürlich eben das mentale Tief einfach tief ist.
Ja, absolut. Ich war ja extrem darauf angewiesen, weil du kriegst nämlich in den ersten 2 Wochen mal so einen Spalt gibst, dann darfst du schon mal nicht schwitzen, bis die Nähte rauskommen, dann darfst du nur liegen. Meine Freundin auch in der Badewanne meinen Fuß abgewickelt, also eingewickelt und mich abwaschen müssen. Und natürlich bist du halt auch eingeschränkt und das ist schon so ein Part, wo dann natürlich du am meisten Kraft ziehen kannst. Das ist ganz klar, weil du musst dich einfach ablenken. Es geht nicht anders. Wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst, und das war leider so, das ist dann einfach mal eine Phase lang, weil du musst dann dich selber auch wieder auserziehen. Und das schaffst du dann schon am besten eben mit einem coolen Umfeld, wo du einfach auf andere Gedanken kommst, weil du halt weißt, okay, die schauen auf dich und unterstützen dich. Und das schwankt halt auch. Ja, du hast dann wieder super Wochen und dann denkst du halt wieder in der Reha, okay, irgendwas funktioniert jetzt nicht oder vielleicht hast du wieder Schmerzen und du denkst, okay, eigentlich müssen die schon weiter sein. Das ist halt schon so ein schmaler Grat, wo du halt schauen musst, okay, der Ehrgeiz ist halt schon wichtig, aber auch halt nicht zu viel Druck drauf, weil im Endeffekt der Körper braucht Zeit, jeder Körper reagiert anders. Und gerade auch mental ist das ja immer wieder so ein Thema, wenn je mehr mentale Sachen du mitschleppst, umso eher wird es irgendwann auf deinen Körper, also auf die Muskulatur, auf egal was, irgendwann mal auswirken. Und das habe ich dann Gott sei Dank geschafft und bin froh, ja, dass ich jetzt seitdem eigentlich, Gott sei Dank, muss eh auf Holz klopfen, ja, nie mehr irgendwie eine Verletzung in die Richtung gehabt habe, was nur annähernd zu vergleichen ist. Ich habe mal maximal, glaube ich, Muskelzerrung gehabt, aber habe eigentlich, seitdem ich dann wieder zurück bin, kaum ein Spiel verpasst wegen einer Verletzung. Und das bin ich auch stolz im Nachhinein, dass das auch so gut funktioniert hat und natürlich auch dankbar an alle, die da beteiligt waren, die mich da unterstützt haben, ja, dass ich jetzt weiterhin so Fußball spielen kann.
Du hast das Umfeld angesprochen, man könnte es vielleicht auch Privatleben nennen. Privat, zumindest einmal online, würde ich sagen, hältst du dich eher zurück. Also es taucht zwar zwischendurch so ein Foto und von dir und von deiner seit 2 Jahren ja Frau auf, aber grundsätzlich siehst du, würde ich jetzt einmal sagen, Social Media eher als eine dienstliche Pinnwand, hätte ich so das Gefühl.
Ja, ich muss mir das auch immer wieder, also Verlobte seit 2 Jahren, wir heiraten nächstes Jahr im Sommer. Ja. Ich muss mir das immer anhören, auch, wieso ich nicht mehr mache und ich kann ja mehr machen und dies und das. Ich muss halt einfach sagen, ich bin jetzt erstens mal nicht so die Social Media Generation, sage ich mal. Das habe ich auch recht spät damals mit Instagram einmal angefangen. Und es ist mir einfach auch nicht wichtig, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, vielen Leuten interessiert es und holen sehr gern oder verfolgen auch gern Spieler. Menschen, die halt einfach auf Social Media halt eben aktiv sind, ist einfach nicht bei mir präsent. Ja. Wenn ich mal Lust habe, dann haue ich mal also nicht ein paar Bilder aus, in irgendwo einen Kurzurlaub gemacht habe oder mal irgendwo in den Bergen war. Ich bin ja gern draußen. Aber dass ich da jetzt regelmäßig was mache, ist jetzt nicht so. Und ja, von dem her.
Gibt Wichtigeres.
Gibt für mich Wichtigeres, definitiv.
Hunde wahrscheinlich sogar nicht mehr an, weil auf diesen wenigen Bildern waren dann doch immer wieder mal Hunde zu sehen. Dürfte eine Rolle spielen in eurem Leben.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte immer einen Hund haben. Habe ich nie gekriegt. Der Klassiker, glaube ich, von jedem kleinen Bub. Wenn die Eltern sagen, na, wer schaut auf den und dies und das. Habe dann in Salzburg, ja, dadurch, dass bei meiner Freundin damals genau das Gleiche war, hätte auch immer gerne gehabt, sind wir auf die Idee gekommen, wie wir das auch vielleicht umsetzen können, haben dann eine Lösung gefunden und hat sich dann so ergeben, dass aus einem dann drei wurden. Das war am Anfang nicht geplant. Aber ja, ich weiß auch nicht, das sind mir so ans Herz gewachsen. Ich glaube, jeder, der mal einen Hund gehabt hat, versteht mich da und sich auch mit dem regelmäßig beschäftigt. Das ist einfach, ja, Familienmitglied. Egal wie ich drauf bin, egal was ich mache, er behandelt mich immer gleich. Deswegen ja, gibt mir das einfach sehr, sehr viel. Und plus bin ich dann einfach auch gern draußen, wenn ich mal dann frei habe und mal dann am Nachmittag frei oder mal einen freien Tag. Finde ich das cool, wenn man dann ein bisschen, ich regeneriere gern aktiv, weil oft fühle ich mich katastrophal, wenn ich zwei Tage frei habe und zwei Tage nichts mache. Dann das erste Einstiegstraining ist oft wirklich zart. Deswegen bin ich gern dann trotzdem noch aktiv und ja, sind dann oft mit den Hunden irgendwo unterwegs, suchen uns meistens irgendwas. Aber gehe auch da ab und zu echt gerne in die Stadt, mal einen Kaffee oder irgendwas essen. Dann nehme ich dann auch gerne A2 mit. Von dem her, ja, sind sie eigentlich immer dabei. Ja.
Ich habe einen Weg gefunden, wie man die Hunde beschäftigt, ohne dass man jemanden anderen damit beschäftigen muss.
Ja, das stimmt, ja.
Lass uns vielleicht noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Wie bist du so als Typ? Keine Ahnung, vermute ich nicht, aber vielleicht dann doch der Partyboy oder immer schon so eher so der Naturverbundene, vielleicht sogar ruhige gewesen. Du bist gern draußen, kochst vielleicht sogar gerne. Bist du ordentlich? Also einfach so ein bisschen über dich.
Ja, der Ruhige bin ich mal nicht. Ich bin schon eher mehr aktiver. Feiern kann ja, wenn es sein muss. Aber das ist schon lang her, da war ich schon genug in meiner Jugend unterwegs, weil ich ja in Graz ja gelebt habe, früher noch. Von dem her bin ich eigentlich, ich schätze mal, würde mich jetzt als sehr unkompliziert beschreiben. Ich bin sehr kommunikativ, bin sehr offen. Ich glaube, mit mir kann man sehr schnell ein Gespräch aufbauen. Ich gehe ja gerne auf Leute zu. Ja, kochen kann ich tatsächlich, finde ich, echt gut, weil ich natürlich auch gewisse
Zeit... Der Zusatz finde ich schon wieder spannend.
Ja, eben, ja. Also natürlich, jeden schmeckt was anderes, gell. Aber mal schauen, vielleicht schaffe ich ja noch einen Grillabend jetzt für ein paar Teamkollegen, dann können die das ja beurteilen. Nein, aber dadurch, dass ich ja doch recht lang allein gelebt habe und früh von daheim weg bin, habe ich mich auch mit dem Thema irgendwann einmal auseinandergesetzt. Hab das eigentlich immer gern gemacht. Jetzt, seitdem ich eben mit meiner Verlobten dann zusammen wohne und sie immer jetzt die letzten Stationen immer mit dabei war, hat natürlich sie das großteils übernommen. Von dem her, ja, bin ich sonst auch noch sehr aktiv, was so andere Sportarten betrifft.
Zum Beispiel?
Ich spiele gern Padel. Ich spiele eigentlich gern Golf. Bin zwar nicht so gut, würde jetzt jeder, der das hört, sagen.
Finde ich.
Ja, aber der Wille zählt, oder?
Genau.
Ah, und sonst, was mir eigentlich so einfällt, ich bin wirklich, ich sage jetzt im Vorhinein zu nichts nach, gell? Also man kann mich, sage ich mal, leichter für irgendwas überzeugen. Und so würde ich mich jetzt im Alltag beschreiben und eigentlich auch in der Kabine versuche ich da auch, wenn es jetzt neue Spieler oder grundsätzlich Themen gibt, wo man vielleicht mal irgendwas Cooles machen kann, was das Gefüge erstärkt. Mache ich mir da gern Gedanken und versuche da was zu machen, weil ja, ich finde, dass es einfach ein sehr, sehr großer Punkt ist, um Erfolg auch zu haben, wie die Kabine dann auch funktioniert.
Bleiben wir gleich bei dem Thema. Über die Kabine habe ich in der letzten Ausgabe mit dem Jürgen Heil schon gesprochen, also über seine Rolle und generell die Bedeutung der Kabine an sich. Jetzt kann man sagen, du warst schon in einigen Kabinen. Wie würdest du die aktuelle beschreiben?
So, jetzt aktuell tatsächlich als sehr, sehr gut. Ich muss echt sagen, da sind echt viele, viele Sachen auch passiert in den letzten Monaten, wo das Ganze auch nochmal gestärkt hat, auch individuell von einzelnen Spielern, weil natürlich ist immer so in einer Kabine, fängt natürlich zuerst auch bei jedem selbst an. So, ich muss schon auch als Spieler auch einen gewissen Beitrag dazu, also auch wirklich wollen auch, dass ich einen gewissen Beitrag zu einem guten Kabinenleben, sage ich mal, beitrage. Deswegen ist da wirklich auch vor allem in der Vorbereitung sehr, sehr viel gekommen, auch von jedem Einzelnen, muss man echt sagen. Und grundsätzlich stärkt natürlich auch der Erfolg, das ist eh klar. Jede gewonnene Partie Jedes Spiel, wo du einfach einmal leiden musst, sei es jetzt so im Europacup oder einmal ja, Spiele, wo du vielleicht wirklich schlecht reinstartest und dann nach hinten raus vielleicht das Spiel gewinnst. Das sind alles so kleine Momente, die das Ganze nochmal bestärken. Und logisch zählt es dann, dass was am Platz passiert. Aber es ist trotzdem so, und das sieht man ja immer wieder, ich spüre einfach besser, wenn ich mich gut fühle, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich ein Gefühl habe, okay, ich werde braucht da, ich werde unterstützt, und ich kann auch mal Fehler machen und lerne dann halt auch daraus. Und das, glaube ich, ist einfach ein großer Punkt, weil das Gefühl, was man dann auch hat, nimmt man dann auch mit ins Spiel und dann kann man einfach besser performen. Und gerade auch dann, was so enge Spiele betrifft, sage ich, bin ich davon überzeugt, dass das hinten außer immer zurückkommt. Und deswegen ja, würde ich sagen, dass es so wie es jetzt ist, wirklich gut ist. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass bei allem Spaß und aller guter Laune trotzdem immer das Wesentliche im Vordergrund bleibt. Und das ist halt einfach dann trotzdem das, was am Platz passiert. Das ist dann Siege, Erfolge und halt auch, ja, auch Niederlagen, keiner dazu.
Am Anfang ja schon kurz angeschnitten, du bist mit deinen seit kurzem 31 Jahren ja in jeder Hinsicht erfahren. Also viele im Team sind genau das eben noch nicht. Deshalb liest man immer wieder davon, dass ihr die jungen Spieler führen sollt. Und die konkrete Frage ist, wie läuft's für einen Chef Bertl? Hören Sie auf die?
Chef, bin ich auf keinen Fall. Nein, muss man schon sagen, was ist, eben wie vorher angesprochen, wir haben wirklich super Jungs dabei, die einfach auch, ja, ich sage mal, die Generation von heute, 18-, 19-Jährigen, die bringen schon teilweise einen anderen Fokus auch, was Professionalität betrifft, mit sich. Das hat sich schon verändert. Wenn ich da jetzt einen JP oder einen Luca hernehme als Beispiel, das ist schon, die haben schon auch diesen Ehrgeiz, dass einfach der Fokus auch drauf liegt, okay, wie kann ich mich noch weiter verbessern? Was kann ich noch an Sachen lernen, weil das ist vielleicht nicht immer so. Weil gerade als junger Spieler, weißt, hast mal eine gute Partie, läuft es mal gut, dann ist es schon immer ein schmaler Grat, je nach Umfeld da, was dann von außen noch dazu kommt, dass man sich vielleicht dann schneller wo sieht, wo man vielleicht noch nicht ist. Und ich glaube, da versuche jetzt ich, also nicht nur ich, sondern wir haben ja doch auch mit dem Jan, mit dem Heili, mit dem Kitte trotzdem ja gewisse Spieler da, die auch für das ja zuständig sind. Grundsätzlich ist eigentlich auch jeder für das zuständig, der sich da sieht. Um einfach dann, ja, teilweise sind es nur kleine Gespräche in einem Training, vielleicht irgendein Feedback nach irgendeiner Spielform, auch vielleicht noch Spielen, noch schlechten Leistungen mal oder auch noch guten Leistungen, einfach mal vielleicht nochmal was mitgeben, um da einfach den Spieler auch trotzdem irgendwie immer wieder abzuholen, dass halt ja im Fußball einfach sehr, sehr schnell gehen kann in beide Richtungen. Und das fällt mir eigentlich sehr leicht, weil die Spieler auch wirklich ja, sehr viel Gehör, sage ich mal, für sowas mitbringen. Und ich habe bis jetzt noch keinen irgendwie, weiß ich nicht, Ansage machen müssen, weil sie denkt, na, er hört überhaupt nicht zu oder ihm interessiert es überhaupt nicht, sondern er macht sein eigenes Ding. Das ist tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Und das finde ich schon echt sehr, sehr gut, weil das kannst du ganz anders haben und dann hast du halt einzelne Themen, die dann entstehen. Und das wäre dann fürs Gefüge natürlich nicht gut. Aber natürlich gibt es Themen, wenn mir die auffallen, dann bin ich halt einfach auch so einer, ich muss jetzt nicht vor der Mannschaft dann irgendwie, wenn ich sehe, er hat einen schlechten Tag oder hat vielleicht mal, weiß ich nicht, was auch immer, Themen, das weißt du ja oft nicht, kannst ja nicht wissen, was privat auch bei manchen Spielern halt läuft, dass ich es dann nicht irgendwie in einer Spielform dann äußere, sondern halt dann danach so, okay, das war vielleicht jetzt einfach zu wenig oder muss halt mehr kommen und wie es einem halt geht und so Dinge. Es sind oft so Kleinigkeiten, da versuche ich mich halt schon einzubringen und die Jungs ziehen da auch voll mit, muss man ehrlich sagen. Also ist jetzt für mich eigentlich ganz entspannt.
Du hast gesagt, es kann sehr schnell gehen. Wir sind sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit schon in Richtung Ziellinie unterwegs. Eine Frage habe ich aber noch. Bist du jemand, der sich dann im Nachhinein noch einmal seine Interviews anschaut oder so eine Podcast-Folge anhört und sie dann denkt, ma, bitte, was habe ich da gesagt? Oder gehörst du zu denen, die sagen, na gut, die eigene Stimme, die kann ich sowieso nicht anhören?
Na, habe ich es eigentlich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, ich bin jemand, das, was ich dann in dem Moment sage, das meine ich ja so. Also das, wenn ich dann mal vielleicht zu viel rede oder zu wenig oder mal irgendwie mich falsch ausdruck, ist mir bis jetzt, glaube ich, noch nie so passiert, dass man mich falsch verstanden hat. Mache jetzt nicht so, lege jetzt nicht so Wert drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören, wieso nicht. aber ist jetzt nicht so ein großer Punkt, wo ich mir jetzt so viel Gedanken mache.
Dann hätten wir die wichtigen und noch ein paar andere Sachen besprochen. Vielen Dank für deinen Besuch und vor allem noch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.
Danke.
So, und frei noch Udo Jürgens mit 66 Folgen, da fängt das Podcast-Leben erst an. Verabschiede ich mich jetzt auch, allerdings nur bis Oktober. Dann gibt es die 67. Ausgabe. Ich sehe schon meine Kids daheim, wie sie jetzt 6-7 deiten. Ja, ciao, ciao.
Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.